Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie dabei sind. Josua, so heißt der neue Anführer der Israeliten, der nach dem Tod von Mose dessen Amtsgeschäfte übernommen hat. Josua hat nun die Aufgabe, das Volk auf die andere Seite des Jordans zu bringen und die Eroberung des Landes Kanaan vorzubereiten. Zunächst schickt er zwei Kundschafter nach Jericho, die ihm wichtige Informationen darüber verschaffen sollen, welche Vorgehensweise am ehesten zum Erfolg führen kann. Die beiden Kundschafter, die Josua nach Jericho geschickt hat, finden Unterkunft bei einer Frau namens Rahab. Pikantes Detail am Rande, ihren Lebensunterhalt verdient sich diese Frau als Prostituierte. Aber sie erweist sich als eine fürsorgliche, eine schlaue, aber auch schlitzohrige Gastgeberin. Denn irgendwie hat der König von Jericho mitbekommen, dass sich zwei Männer aus dem Volk Israel in seiner Stadt herumtreiben. Schnell entsteht der Verdacht, dass es sich um Spione handeln könnte. Bei der anschließenden Fahndung nach den beiden gerät auch das Haus der Hure Rahab ins Visier. Rahab gibt freimütig zu, zwei Männer beherbergt zu haben, ohne zu wissen, wer sie seien. Aber sie hätten inzwischen schon wieder die Stadt verlassen. Was aber nicht stimmte. Rahab hatte die beiden Kundschafter oben auf dem flachen Dach des Hauses unter Flachsstängeln versteckt, die dort zum Trocknen ausgelegt wurden. Im Josua-Buch Kapitel 2 wird berichtet, wie sie zu den beiden Männern hinaufsteigt und sie mit ihrer genauen Kenntnis der Lage überrascht. In Vers 9 wird berichtet, »Und sie sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat.« Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen, und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Rahab ermöglicht uns hier einen kleinen Einblick in die Denkweise der Kanaaniter zu jener Zeit. Offenbar gab es bereits ein Gerücht, dass von außen her eine große Menschenmenge in das Land einfallen könnte. Eine beunruhigende Vorstellung, die viele der Einwohner Kanaans in Angst und Schrecken versetzte. Ich könnte mir vorstellen, dass Rahab als Prostituierte bestens informiert war über den Tratsch und Klatsch in der Stadt. Möglicherweise plauderten manche Männer, die zu ihrer Kundschaft gehörten, aber auch hin und wieder seriöse Informationen aus. Zum Beispiel, dass auf der anderen Seite des Jordans ungewöhnlich viele Menschen angekommen waren, von denen man nicht so recht wusste, was sie vorhatten. Woher auch immer Rahab ihre Informationen bekommen haben mag, interessant ist auf jeden Fall, welchen Schluss sie daraus zieht. »Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat«, sagt sie zu den beiden israelitischen Kundschaftern und fügt hinzu, Vers 10, »Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt«, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Rahab weiß also nicht nur über Gerüchte und Spekulationen zu berichten, sondern sie kennt auch handfeste Tatsachen, die allerdings schon sehr lange bekannt sein müssen. Denn wie lange ist das her, dass die Israeliten das Schilfmeer durchquert und gegen die Könige der Amoriter vorgegangen sind? Fast 40 Jahre. Für mich stellt sich deshalb die Frage, was die Kanaaniter in den zurückliegenden Jahrzehnten mit dieser Information gemacht haben. Haben sie sich mal durch den Kopf gehen lassen, dass ihre Götter im Vergleich zu dem mächtigen Gott Israels einfach nur eine Lachnummer sind? Haben sich die Kanaaniter vielleicht überlegt, ihr Land für die Israeliten zu öffnen, um dort gemeinsam mit ihnen in Frieden zu leben? Nein, das haben sie nicht. Dabei hatten sie nicht nur 40, sondern sogar über 400 Jahre Zeit, ihre eigenen Götter in den Ruhestand zu schicken. Das ergibt sich aus dem, was Gott einst zu Abraham sagte, nämlich: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist, und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Sie sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, also nach Kanaan, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Die Amoriter sind ein Volk, das von Kanaan, dem Sohn Hams, abstammte. Und dass ihre Missetat noch nicht voll war, bedeutet, dass Gott ihnen einen Zeitraum zur Verfügung stellte, in dem sie entweder ihre Missetat voll machen oder sich von ihrer Missetat abwenden konnten. Mehr als 400 Jahre hatten sie dazu Zeit, nämlich während die Israeliten in Ägypten im Lande Gosen oder Goschen Zuflucht fanden. Manche kritischen Zeitgenossen tun ja so, als ob der Gott des Alten Testaments ein großer Tyrann gewesen sei, der zum Beispiel den Kanaanitern erbarmungslos die Israeliten auf den Hals gehetzt hat. Wenn aber Gott den Bewohnern von Kanaan über 400 Jahre Zeit gab, um eine geistliche Kehrtwendung zu machen, war das denn nicht genug? Ja, offenbar verlängerte Gott diesen Zeitraum sogar noch um 40 Jahre, denn so lange waren die Israeliten insgesamt in der Wüste unterwegs. Und wie wir aus den Worten der Hure Rahab schlussfolgern können, sorgte Gott dafür, dass die Kanaaniter tatsächlich auch darüber Bescheid wussten, was sich bei der Durchquerung des Schilfmeers abspielte und was mit den amoritischen Königen Sihon und Og passierte. Gott war also sehr geduldig mit den Kanaanitern. Es ist nicht so, dass er sie später einfach den Israeliten ans Messer lieferte. Sie hatten die Chance zur Umkehr. Dass Gott geduldig ist, daran hat sich bis heute nichts geändert. Aber die Menschen sollten sich in Acht nehmen und seine Geduld nicht überstrapazieren. So hat Gott beispielsweise deutlich gemacht, dass diejenigen, die Jesus Christus ablehnen, verloren gehen. Eine Botschaft, die von vielen nicht ernst genommen wird. Zumal wir in einer aufgeklärten Gesellschaft leben, in der die Existenz der Hölle zumeist abgestritten wird. Doch eines Tages, so heißt es in der Bibel, wird Gott Gericht halten. Und ich fürchte, dass es dann auch wieder Menschen geben wird, die sagen, Gott hätte uns einfach mehr Zeit geben müssen, um eine Entscheidung für Jesus Christus treffen zu können. Aber ich frage Sie, sind rund 2000 Jahre nicht genug? Seit Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, wird die Botschaft von der Erlösung, die er anbietet, in aller Welt verbreitet. Das heißt doch, auch wenn Gott eines Tages Gericht halten wird, ist er doch zugleich auch barmherzig und gnädig und vor allem überaus geduldig. Zurück zu Rahab, die den beiden Kundschaftern aus dem Volk Israel erzählt, dass die Geschichte von der Durchquerung des Schilfmeeres und was damals mit den Amoriterkönigen passierte, unter den Kanaanitern durchaus bekannt ist. Und nicht nur das. Des Weiteren berichtet Rahab, Vers 11, »Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden.« Die Kanaaniter haben also nicht nur diese Wundergeschichten gehört, sondern sie sind auch davon überzeugt, dass sie der Wahrheit entsprechen und dass der Gott der Israeliten der einzig wahre Gott ist. Trotzdem aber sind sie nicht zu Gott umgekehrt. Ein solches widersprüchliches Verhalten kann man durchaus auch heute beobachten. Es gibt viele Menschen, die vom Verstand her wissen, dass Jesus Christus starb, dass er begraben wurde und dass er auch wieder auferstand. Dennoch zeigen sie kein Interesse daran, Jesus um Vergebung ihrer Schuld zu bitten und ihm ihr Leben zu unterstellen. Während die Kanaaniter also bisher stur geblieben sind, scheint sich bei Rahab wesentlich mehr getan zu haben. Denn sie fordert die beiden Kundschafter auf, weiter ab Vers 12, »So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet.« Die Männer sprachen zu ihr, »Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst.« Rahab glaubt also nicht einfach nur, dass der große Gott Israels große Taten vollbringen kann, sondern dieser Glaube beginnt, ihr Reden und Handeln zu beeinflussen. Allein deshalb geht sie das Wagnis ein, sich und ihre Angehörigen dem Schutz der feindlichen Kundschafter anzuvertrauen. Zuerst hat sie also etwas über Gott gehört, dann hat sie geglaubt und schließlich danach gehandelt. Das brachte ihr später die Rettung ein, denn die beiden Kundschafter versprachen ihr, sie und ihre Familie zu schonen. Ja, und es brachte ihr mehr als 1000 Jahre später eine Erwähnung im neutestamentlichen Hebräerbrief ein. Denn dort heißt es, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Hören, glauben und danach handeln. Das ist übrigens auch der Weg, den Menschen heute beschreiten, die ihr Leben Jesus anvertrauen. Sie hören das Evangelium, kommen zum Glauben und handeln dann schließlich so, wie Gott es sich von ihnen wünscht. Zurück zu unserem Bibeltext. In den Versen 15 bis 18 wird berichtet, da ließ Rahab die beiden Kundschafter an einem Seil durchs Fenster hernieder, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen, geht auf das Gebirge, dass euch nicht begegnen, die euch nachjagen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachjagen. Danach geht eure Straße. Die Männer aber sprachen zu ihr, wir wollen den Eid so einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Das rote Seil dient also als Erkennungszeichen dafür, dass dieses Haus verschont werden soll. Allein die Farbe erinnert mich natürlich an das Blut, das die Israeliten in der Nacht vor ihrer Flucht aus Ägypten an die Pfosten ihrer Haustüren strichen. Das war damals das Erkennungszeichen, um von der 10. Plage gegen die Ägypter, nämlich die Tötung aller Erstgeburten, verschont zu werden. Und ich bin mir eigentlich vollkommen sicher, hätten die anderen Einwohner von Jericho sich auf ähnliche Weise Gott zugewandt, wie die Hure Rahab es tat, dann hätten auch sie nichts zu befürchten. Ich springe nun zu den beiden letzten Versen von Kapitel 2, also zu den Versen 23 und 24. Dort wird berichtet, da kehrten die beiden Männer um und gingen vom Gebirge herab und setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war, und sprachen zu Josua, der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hände gegeben, und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden. Der Bericht der beiden Kundschafter unterscheidet sich also völlig von dem Bericht, der 38 Jahre zuvor von den damaligen Kundschaftern vorgetragen wurde. Diesmal geht es nicht darum, ob die Israeliten das Land Kanaan einnehmen sollen, sondern auf welche Weise. Wir erreichen Kapitel 3 und da kommt es nun endlich zur lange geplanten Durchquerung des Jordans. Aus meiner Sicht ist das ein echter Glaubensschritt, der den Israeliten da abverlangt wird. Wenn das Volk erstmal auf der anderen Seite des Jordans angekommen ist, gibt es nämlich kein Zurück mehr. Einmal im Land werden sie sich den Feinden mit ihren Armeen, mit ihren Streitwagen und den befestigten Städten stellen müssen. Darum muss das ganze Volk diesen Glaubensschritt wagen, in völliger Hingabe an Gott. 38 Jahre zuvor, als die Väter- und Großvätergeneration der Israeliten vor diesem Glaubensschritt stand, wurde daraus eine Glaubenskrise. Denn die Israeliten damals verweigerten Gott den Gehorsam, weil sie sich vor den kanaanitischen Völkern fürchteten. In Kapitel 3, in den Versen 1 bis 4, wird nun berichtet, und Josua machte sich früh auf, und sie zogen aus Schittim und kamen an den Jordan, er und alle Israeliten, und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Nach 3 Tagen aber gingen die Amtleute durchs Lager und geboten dem Volk, wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, seht und wie die Priester aus dem Stamm Levi sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Doch dass zwischen euch und ihr ein Abstand sei von ungefähr 2000 Ellen. Ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen, aber ihr müsst ja wissen, auf welchem Wege ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. In Vers 1 heißt es, dass sich die Israeliten früh morgens von Schittim aus auf den Weg zum Jordan machten und dort über Nacht blieben. Dabei beträgt die Entfernung von Schittim bis zum Jordan nur ungefähr 9 Kilometer. Aber bis sich der ganze Treck erstmal in Bewegung gesetzt hatte, bis alle darüber informiert waren, wie sie sich verhalten sollten, dauerte es eben eine Weile. Abgesehen davon bekommt man nicht gerade den Eindruck, dass die Israeliten wie eine gut ausgestattete Armee in den Krieg ziehen sollten, sondern das Ganze erinnert mich eher an eine feierliche Prozession, bei der die Teilnehmer wohlgeordnet hinter der Bundeslade herlaufen werden. Auch gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zu der Durchquerung des Schilfmeeres kurz nach dem Auszug aus Ägypten. Denn auch diesmal wird Gott dafür sorgen, dass die Israeliten nicht in den Wasserfluten ertrinken. Diesmal allerdings ist Gott nicht in Gestalt einer Wolken- oder Feuersäule anwesend, sondern die Bundeslade, die von den Priestern aus dem Stamm Levi getragen wird, die Bundeslade ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Deshalb sollen die Israeliten ihr in respektvollem Abstand folgen. 2000 Ellen entsprechen etwa 1 Kilometer. Ich überspringe nun einige weitere Details und lese aus unserem Bibeltext die Verse 14 bis 17. Dort wird berichtet: Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und als die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und an den Jordan kamen und ihre Füße vorn ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten, da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Seite von Zaretan liegt, aber das Wasser, das zum Meer hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho, und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trocknen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Obwohl der Bibeltext die ganze Aktion recht plastisch schildert, möchte ich doch noch einmal in eigenen Worten wiedergeben, was dort geschah. Als die Priester an das Ufer des Jordan traten, begann sich das Wasser flussaufwärts zu stauen, als ob in größerer Entfernung ein Damm errichtet worden wäre. Und das, obwohl der Jordan zur Zeit der Ernte gerade Hochwasser führte. Das Wasser unterhalb dieses unsichtbaren Dammes dagegen floss weiter in Richtung Meer, so dass das Flussbett schon bald trockenen Fußes durchquert werden konnte. Dazu blieben die Priester mit der Bundeslade mitten im Flussbett stehen, so dass für alle deutlich wurde, Gott ist derjenige, der die Wassermassen aufhält. Ein arabischer Historiker aus dem 13. Jahrhundert vor Christus berichtete übrigens darüber, dass es zu seiner Zeit einen Erdrutsch gab, der den Jordan für 12 Stunden aufstaute. Möglich, dass es sich um genau dieses Ereignis handelte, über das die Bibel berichtet. Aber selbst wenn nicht, Kritiker, die meinen, dass die Durchquerung des Flusses durch die Israeliten eine bloße Fantasiegeschichte sei, die mögen sich doch bitte wenigstens durch den Bericht dieses arabischen Historikers umstimmen lassen. Die Tatsache, dass der Jordan damals gerade Hochwasser führte, mag zusätzlich zu einem gewissen Überraschungseffekt geführt haben. Und zwar dergestalt, dass sich die Kanaaniter für eine gewisse Zeit in Sicherheit wiegten. Wahrscheinlich rechneten sie nicht damit, dass die Israeliten ausgerechnet während der Zeit des Hochwassers den Jordan überqueren würden. Für viele Christen ist die Durchquerung des Jordans zu einem Sinnbild geworden, wie man Schritt für Schritt im Glauben voranschreitet. Die Deutung, dass auf der anderen Seite bereits der Himmel wartet, ist dagegen ziemlich irreführend. Denn nachdem die Israeliten den Jordan durchquert hatten, erwartete sie dort schließlich auch nicht der Himmel auf Erden, sondern sie wurden in Kämpfe mit den dort lebenden Völkern verwickelt. Das vierte Kapitel des Buches Josua, das wir nun erreichen, berichtet über den Bau zweier Gedenkstätten. 12 Männer wurden damit beauftragt, 12 Steine aus dem Jordan zu nehmen, und außerdem wurde mit 12 anderen Steinen in der Mitte des Jordans eine weitere Gedenkstätte aufgebaut. Hier der Bericht dazu. Aus Kapitel 4 lese ich die Verse 1 bis 3. Als nun das Volk ganz über den Jordan gegangen war, sprach der Herr zu Josua: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer, aus jedem Stamm einen, und gebietet ihnen: Hebt mitten aus dem Jordan 12 Steine auf von der Stelle, wo die Füße der Priester stillstehen, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Lager nieder, wo ihr diese Nacht bleiben werdet. Genau nach der Anweisung Gottes wird alles erledigt. Außerdem will Josua, dass auch mitten im Flussbett eine Gedenkstätte errichtet wird. Beides wird ab Vers 8 geschildert. Da taten die Israeliten, wie ihnen Josua geboten hatte, und trugen 12 Steine mitten aus dem Jordan, wie der Herr zu Josua gesagt hatte, nach der Zahl der Stämme Israels, und brachten sie mit sich hinüber in das Lager und legten sie dort nieder. Und Josua richtete 12 Steine auf mitten im Jordan, wo die Füße der Priester gestanden hatten, die die Bundeslade trugen. Diese sind noch dort bis auf den heutigen Tag. Diese letzte Anmerkung, bis auf den heutigen Tag, bezieht sich auf den Zeitpunkt, als Josua seinen Bericht niederschrieb. Die 12 Steine, die mitten im Jordan aufgerichtet wurden, konnte man bei Niedrigwasser vermutlich sehen. Sie waren ein Zeichen dafür, dass Gott auf wunderbare Weise den Israeliten den Weg freigemacht hat in das verheißene Land. Und weil die 12 Steine die 12 Stämme Israels symbolisierten, erinnerte diese ungewöhnliche Gedenkstätte an die Einheit des Volkes. Denn, Sie erinnern sich, die beiden Stämme Ruben und Gad sowie der halbe Stamm Manasse hatten sich bereits zur Zeit Moses in dem Gebiet östlich des Jordans niedergelassen. Aber die wehrfähigen Männer aus diesen Stämmen halfen den übrigen Israeliten, das verheißene Land jenseits des Jordan zu erreichen und in Besitz zu nehmen. Nach der Durchquerung des Jordan lässt Josua von seinen Leuten 2 Gedenkstätten errichten. Die Steine mitten im Flussbett waren anscheinend seine eigene Idee. Was mit den anderen passiert, dazu mehr in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.